Früherkennung und Diagnostik mit OCT-Schwerpunkt. Darf ich vorstellen? Frau Dr. Früh, sie ist jung und voller Elan und spritzt nur so vor lauter Ideen und wird uns ein bisschen erklären, warum sie ihre Zeit derzeit so spannend findet. Sie ist momentan in der Allgemeinambulanz eingeteilt, hat das ganze Spektrum der Augenheilkunde vor sich und wenig Zeit. Das kennen Sie alle. Und keiner, der hereinkommt, hat ein Marschall, wo draufsteht, ich bin ein Glaukom, hol mich bitte hier raus. Also, es sind lauter interessante Fälle. Keine klassischen Lehrbuchsituationen, wo man sagt, in der Schublade 1 ist ein primäres Offenwinkelglaukom, bitte mach eine Therapie für mich. In der Schublade 2 ist eine einfache Optikusatrophie, alles ist, die Diagnose steht, alles ist klar und man muss irgendetwas machen mit Optikusatrophie. Sondern es sind Alltagssituationen. Alltagssituationen heißt, man muss sich überlegen, ist das wirklich noch alles ganz normal? Ist das nicht eine Normvariante? Oder muss ich schon den Verdacht auf ein Glaukom stellen? Nehmen wir einen Fall an, die Pupille ist etwas suspekt. Und die Frau Dr. Früh war letztes Wochenende bei einem sehr interessanten Pupillenworkshop. Diese gibt es sehr viele und genügend. Deswegen möchte sie jetzt nicht über Pupillen reden und über die Pupillendiagnostik, aber sie hat die Pupille sehr aktuell im Kopf und ist sehr sensibilisiert auf die Pupille. Also die Pupille ist etwas suspekt. Und da denkt sie sofort an ihren Oberarzt, der sie immer genervt hat in der Ausbildung und der in solchen Situationen dann immer gesagt hat, und ist vorne alles normal? Und deswegen kann sie mit sicheren Worten und mit gutem Gefühl sagen, sie hat den Status so gemacht, dass sie sich sagen traut, sie hat kein PEX gefunden, PEX heißt Pseudoexfoliationssyndrom, und ich bin auch eingestellt gewesen, dass hier lauter Augenärzte sitzen, die diese Begriffe kennen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, weil für einen Allgemeinmediziner wahrscheinlich manche Begriffe nicht so selbstverständlich sind wie für uns. Keine Gruppenbergspindel, kein Kirchenfensterphänomen, keine Iris-Transillumination. Das sind alles Symptome, die für ein Pigmentglaukom sprechen würden, für eine spezielle Form. Sie hat keine Präzipitate gesehen, kein Hinweis auf Bosner-Schlossmann-Syndrom, kein Hinweis auf eine Fuchs-Uvitis und keine Rubiosus Iris und der Van Herrick-Test ist unauffällig. Also nichts Besonderes, nicht besonders eng, wo man sagt, ja, da könnte vielleicht ein intermittierender Winkelblock vorliegen oder ganz besonders weit, wo man wieder einen Hinweis hätte auf ein Pigmentglaukom. Alles ist normal. Also vordere Abschnitt ist normal und in deinem Fall sagen wir, der Druck ist unter 21. Dann wüssten wir jetzt, wenn es ein Glaukom wird, dann ist es ein primäres Glaukom und kein sekundäres Glaukom und es ist ein Offenwinkelglaukom und kein Winkelblockglaukom. Und der Druck ist unter 21, dann wäre es ein Normaldruckglaukom. Aber jetzt muss man sich fragen, ist es ein Normaldruckglaukom? Ja und nein. Und hänge ich dem Patienten jetzt das Stigma an, er hat ein Normaldruckglaukom ab jetzt, oder muss ich noch weiter überlegen? Und dann kommen als nächsten Punkt die Risikofaktoren in Frage. Und hier gibt es beim Normaldruckglaukom eine Konstellation, die relativ typisch und relativ häufig auftritt. Und das ist einmal Migräne, kalte Hände, kalte Füße, niedriger Blutdruck und oft auch ein niedriger Body Mass Index. Und alles hat dieser Patient, von dem wir reden, nicht. Die Patientin ist 85 Jahre alt, sie ist nicht mehr besonders gesund. Und die Frau Dr. Früh kennt ihren Augenarzt, der ist sehr engagiert, kümmert sich sehr um die Patienten. Und deswegen trifft sie die Entscheidung, in diesem Fall machen wir eine Beobachtung. Eine andere Situation, der Druck ist über 21. Sie denkt an eine okuläre Hypertension. Das ist dann, wenn der Augendruck einfach höher ist als der Normalwert. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil diese Begriffe alle für Niederklassen wahrscheinlich nicht so geläufig sind wie für den Augenarzt. Und das ist die Zielgruppe ein bisschen komisch jetzt. Aber es wird schon weitergehen. Okuläre Hypertension, aber kaum hat sie das gedacht, denkt sie wieder an ihren Oberarzt, diesen nervigen Kerl, der dann immer wieder fragt, und bist du dir sicher, dass die Pupille ganz normal ist? Und wir haben gesagt, die Pupille ist suspekt, also fällt okuläre Hypertension schon weg. Okuläre Hypertension ist vom Tisch, weil die Papille suspekt ist und wir sind schon beim Glaukomverdacht. Und der Glaukomverdacht ist eher so wie ein Sonnenuntergang. Nicht wie Licht ein, Licht aus, man hat es oder man hat es nicht. Da gibt es doch oft Situationen, wo so ein, ja, eine Grauzone ist, wo man nicht genau sagen kann, ist es schon oder ist es noch nicht. Deswegen so wie ein Sonnenuntergang. Und dann spielen die Risikofaktoren natürlich eine große Rolle. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, auf der einen Seite Risikofaktoren, auf der anderen Seite die Wahrscheinlichkeit. Wenn man eine familiäre Belastung hat, hat man schon einen Punkt auf der Wahrscheinlichkeit, dass es Richtung Glaukom geht. Wenn man älter ist, steigt auch die Wahrscheinlichkeit ein bisschen. Glaukom ist eher häufiger im höheren Alter, ab 40, 45, somit Zeitalter der Lesebrille, beginnt die Wahrscheinlichkeit zu steigen. Wenn die Papille suspekt ist, wenn das Gesichtsfeld suspekt ist, hat man wieder einen Punkt in der Wahrscheinlichkeit dazu. Ist der Druck hoch und je höher der Druck ist, desto höher wird das Risiko Richtung Glaukom. Ist die Hornhaut sehr dünn, hat man auch einen negativen Punkt auf der Wahrscheinlichkeit. Wieder das Becks Pseudo-Exfoliationssyndrom, Kapselhäutchen. Oder von der Abstammung, afro-karibische Abstammung, die haben ein höheres Risiko, ein Glaukom zu entwickeln. Oder es sind OCT-Veränderungen. Und Sie sehen, die Wahrscheinlichkeit geht dann immer höher, je häufiger, dass man, je mehr von diesen Risikofaktoren man hat. Was könnte uns weiterhelfen? Natürlich Zusatzuntersuchungen, man macht weitere Untersuchungen. Und da denkt die Frau Dr. Klein an die Definition der EGS, Europäische Glaucom Society, wo das steht. Unten steht dann der Volltext, wenn es jemand interessieren sollte. Das ist eine chronische Optikusneuropathie mit charakteristischen Veränderungen des Sehnervenkopfes und der Nervenfasern und in weiterer Folge führt es zu einem Verlust vom Gesichtsfeld. Deswegen planen Sie eine Gesichtsfelduntersuchung zu machen. Aber in dem Moment kommt der Dr. Aber herein und sagt, liebe Kollegin, du weißt doch, die strukturellen Veränderungen gehen vor den funktionellen Veränderungen. Da gibt es Studien, wo nachgewiesen wurde, dass 28% der retinalen Ganglienzellen geschädigt sind, bevor man im Gesichtsfeld etwas bemerkt. 17% der RNFL, das heißt retinale Nerve Fiber Layer, die retinale Nervenfaserschicht, diese Dicke, ist um 17% schon vermindert, erst dann treten Gesichtsfeldveränderungen auf. Also sagt sie, gute Idee, dann machen wir eine OCT-Untersuchung. OCT ist die optische Kohärenztomographie. Das ist eine sehr genaue, objektive Vermessung, wo man einerseits peripapilläre retinale Nervenfasern vermessen kann, also um den Sehnervenkopf herum, um die Papille, aber auch im Bereich der Makula, das Zentrum der Netzhaut, Ganglienzellen analysieren. Man kann den Sehnerv vermessen, man kann die Größe messen, Cup-Disc-Ratio. Es gibt eine sehr hohe Kurzzeitreproduzierbarkeit und das Ganze ist unterzucherunabhängig, anders wie bei anderen Geräten, wo man eine Konturlinie zum Beispiel einzeichnen muss und was von Untersucher abhängig ist. Man hat zahlreiche objektive Parameter. Aber, der Dr. Aber, du musst aufpassen. Wer viel misst, misst Mist. Und außerdem haben Studien gezeigt, dass meiste Zeit nur Kurzzeitveränderungen festgestellt wurden. Langzeitbeobachtungen gibt es beim OCT nicht so viele wie die Kurzzeiten. Schlechte Scans, schlechte Untersuchungen wurden ausgeschlossen. Größere Ametropien, das heißt große Kurzsichtigkeiten oder große Weitsichtigkeiten, wurden ausgeschlossen. Astigmatismus, Hornhautfehlkrümmungen wurden ausgeschlossen in diesen Studien. Jede andere Zusatzuntersuchung, wenn zum Beispiel einer Makulaveränderungen hatten oder Diabetiker war, das ist auch in den Studien häufig ausgeschlossen worden. Wenn man das alles berücksichtigen würde, wären die Schwankungen größer und Fehlinterpretationen sind möglich. Ja, wo viel Sonne ist auch viel Schatten. So ist es eben mit Opportunity und Challenge. Zahlreiche Studien konnten zeigen, dass sowohl die peripapillären als auch die makulären Veränderungen eine raschere Verschlechterung bei Glaukompatienten gezeigt haben als bei Gesunden. Abnorme Parameter im OCT haben 5-mal ein höheres Risiko für Gesichtsfelddefekte, als wenn das nicht wäre. Und Gesichtsfeldveränderungen, Gesichtsfeldvergleiche sind sehr vom Untersucher abhängig. haben eine große Schwankungsbreite. Man denke nur an multimorbide Patienten, und wenn man dort ein Gesichtsfeld machen muss, dann weiß man, das ist auch mit fraglicher Verwertbarkeit, wenn die einfach schon nicht mehr sehr gesund sind und nicht gut mitarbeiten können. Doktor aber sagt, naja, das ist natürlich ein Killerargument. Aber hast du dir schon einmal die normativen Datenbanken etwas genauer angeschaut? Schau einmal am Beispiel vom Cirrus-OCT. 284 Patienten wurden eingeschlossen aus 7 Zentren. 43% waren Kaukasier. Das würde Kaukasier, so wie bei uns die meisten Leute sind, nur 120 Leute sein. Und eine Datenbank von 120 Leuten, die ist nicht extrem groß. Das Alter war zwischen 19 und 84. Männer und Frauen waren ungefähr gleich, aber keiner war unter 19 Jahre. Also wenn man einen 16-Jährigen hat und man sagt, der hat ein juveniles Glaukom und möchte ein OCT machen, kann man das eigentlich vergessen oder mit sehr Vorsicht genießen. Es gibt keinen einzigen, womit man dann vergleichen kann, was ein 16-Jähriger, was für einen 16-Jährigen normal ist. Am oberen Ende, zwischen 70 und 90 Jahren, auch ganz interessant, wenn man sich das einmal anschaut, waren nur 28 Personen. Wenn man das mit 43% multipliziert, kommen 12 Kaukasier heraus. Über 80-Jährige waren 3 Personen in der Datenbank. Mal 43 ist ungefähr ein Kaukasier. Wenn man sich jetzt vorstellt, der Nachbar könnte das sein, von dem man schon immer glaubt oder nicht ganz sicher ist, ob der wirklich so ganz normal ist, dann wird jeder der 80-Jährigen mit diesen einen Nachbarn verglichen womöglich. Also das sollte man schon auch berücksichtigen, dass diese Daten der Normdatenbank nicht allzu groß sind. Und wir haben viele 80-Jährige. Und man muss zuerst wissen, ob und wie viel ein Gesunder eine Abnahme von Nervenfasern hat mit zunehmendem Alter. Gibt es eine Progression von Gesunden? Das ist eine wichtige Frage. Dazu gibt es eine Arbeit, kann natürlich keiner lesen, deswegen ist die Frau Dr. Früh wieder fleißig gewesen und hat das herausgeschrieben, die wichtigsten Daten aus diesen Studien aus verschiedenen Jahren. Und was man hier sieht, peripapilläre retinale Nervenfasern waren ungefähr so zwischen 0,05 und der höchste war 0,9 Mikrometer pro Jahr, was die Nervenfasern dünner werden. Also kurz gefasst kann man sagen, alles unter 1 und bei den makulären war es noch geringer. Wenn man sich die Datenbank von Zeiss anschaut, sind zwei Punkte ganz interessant, finde ich. Hier das Alter, hier die durchschnittliche Nervenfaserschichtdicke. Einerseits sieht man, die Schwankung geht relativ weit herum, von um die 80 oder unter 80 Mikrometer bis über 110, 120 die meisten. Also das ist schon eine große Schwankungsbreite, was die Normalbevölkerung eigentlich Schwankung hat, was dick an Nervenfasern ist. Und der zweite Punkt ist, die Kurve geht nach unten, von 20 bis 80 Jahren, die Kurve geht nach unten. Das heißt, in dieser Normdatenbank von Zeiss und bei anderen Geräten und anderen Firmen ist es ähnlich, geht nach unten und das ist natürlich auch nachgewiesen worden. Und diese Folie ist, glaube ich, sehr wichtig. Hier die Literaturstelle dazu. Es gibt eine altersbedingte Veränderung, die einen relativ großen Anteil der Progression ausmacht. Man kann sagen, ungefähr 0,5% pro Jahr werden die peripapillären Nervenfasern dünner. Hier ist der Unterschied in Prozent. Vorher haben wir Mikrometer pro Jahr gehabt, hier Prozent von Jahr. Die Prozentangabe wäre eigentlich eine bessere, weil wir gesehen haben, der Unterschied kann sehr groß sein. Und es ist ein Unterschied, ob ich 2 Mikrometer verliere und ich habe einen Ausgangswert von nur 80 oder ich habe einen Ausgangswert von 120. Deswegen ist die Prozentangabe besser. Aber es stimmt die Prozentangabe auf der anderen Seite wieder mit den Mikrometern gar nicht so schlecht überein, wenn man sagt, zwischen 80 und 120 ist die Mitte ungefähr 100 und dann habe ich 100 Mikrometer und dann sind die Mikrometer und die Prozent auch wieder relativ ähnlich. Also, es gibt einen großen Teil, der auch altersbedingt weniger wird. Und man muss aufpassen, in der Darstellung ist es nämlich so, dass diese Trendanalyse nicht alterskorrigiert ist. Und wenn man das nicht berücksichtigt und sagt, aha, der ist einfach schlechter geworden, die Kurve geht nach unten, dann ist es Sache des Augenarztes und desjenigen, der das OCT interpretiert, zu sagen, wie viel von dieser Kurve, die nach unten geht, ist jetzt altersbedingt und wie viel ist wirklich krankheitsbedingt. Ist diese strukturelle Veränderung relevant für den Patienten? Ja, da gibt es einen Large Body of Evidence, wie es so schön heißt, dass hier ein Ja herauskommt. Das ist schon relevant, die ganze Geschichte. Es ist gezeigt worden, dass jeder eine Mikrometer pro Jahr, was die Rate des Verlustes schneller ist, das Risiko um das 2,05-fache steigert für einen Gesichtsfehlverlust. Und das war assoziiert mit einer Verschlechterung der Lebensqualität und mit einer Verschlechterung der Autofahrsimulation. Also das hat auf alle Fälle einen Einfluss. Aber welche Bedeutung hat es nun für den Patienten tatsächlich? Und das ist abhängig vom Alter, vom Stadium und von der Lebenserwartung. Diese Darstellung, die Augenärzte kennen das alle gut, für die, die jetzt nicht mit einem so vertraut sind, das heißt so, der eine kommt, wird mit jungem Alter diagnostiziert und hat einen mittleren funktionellen Schaden, also mittelmäßig stark ausgeprägte Gesichtsfeldausfälle und hat so eine Progression, das wird um so viel schlechter. Und wenn die Rate so stark nach unten geht, dann heißt es, in diesem Bereich kommt er in eine Rate, wo die Lebensqualität beeinträchtigt wird, wo der Gesichtsfeldausfall so stark ist, dass ihn das beeinträchtigt. Wenn man jetzt einen anderen hernimmt, zum Beispiel hier, der wird ganz jung schon diagnostiziert, der hat ein Glück, man kommt mit jungen Jahren drauf, der Schaden ist ganz gering bei der Diagnosestellung, dann zeigt sich aber, der hat eine sehr rasche Progression und die Kurve geht sehr rasch nach unten, dann würde da im mittleren Lebensalter bereits die Kurve erreicht haben, wo er funktionelle Ausfälle hat, die ihn auf alle Fälle in der Lebensqualität beeinträchtigen. Das Ziel sollte sein, dass alle Pfeile hier in diesem Bereich sind, bevor er schiebt oder ja, um Lebensende, Lebenserwartungsende soll er nach Möglichkeit diese Kurve unten nicht erreicht haben, diesen Punkt. Und man sollte die Progression so stark verändern können, dass man hier in diesem Bereich herkommt und nicht bei jungen, gut startenden, aber rascher Progression mit 50, 60 Jahren schon diese starke Beeinträchtigung haben. Das ist die Aussage dieser Geschichte. Der Dr. Abel bemängelt aber, dass die Frau Dr. Früh bisher nur über diese peripapillären Nervenfasern gesprochen hat und hat nichts erzählt über die makuläre Ganglienzellschicht. Ja, das ist ein gutes Stichwort natürlich für die Frau Dr. Früh. Makula beim Glaukom, das ist ja super. Aber warum Makula und Glaukom? Wie hängt denn das nun zusammen? Glaukom ist eine Schädigung der retinalen Ganglienzellen und der Axone. Und obwohl die Makula nur 2% der ganzen Netzhaut ausmacht, sind in der Makula 30-50% aller retinalen Ganglienzellen. Deswegen ist es gescheit, dort eine Untersuchung zu machen. Und genau die Makula ist einfach wichtig, die braucht man zum Lesen, die braucht man zum Autofahren, das ist eine entscheidende Sache. Und es hat sich gezeigt, dass die Konstanz im Bereich der Makula größer ist als bei den peripapillären Nervenfasern und auch konstanter als die Papillenmorphologie. Wo treten nun diese Schäden auf? Es betrifft die drei innersten Schichten. Hier ist der Aufbau der Netzhaut. Die Makula-Leute interessiert die äußere Schicht der Netzhaut, die Glaukom-Leute interessiert die innere Schicht der Netzhaut mehr und deswegen blende ich alles aus, dass nicht so verwirrend ist. Wir haben die Nervenfasern, die Axone, wir haben die Ganglienzellen, den Zellkörper und wir haben die innere plexiforme Schicht, die dann mit den Bipolarzellen verbunden ist. Diese drei Schichten sind beim Glaukom betroffen. Wenn man sich hier eine OCT-Untersuchung darstellt, dann sind diese drei Strukturen betroffen und dieses schwarze Band, so vom Namen her noch, auch hier muss man aufpassen, unterschiedliche Firmen, unterschiedliche Geräte messen unterschiedliche Dinge. Diese, immer wird alles schön englisch abgekürzt, GCC, da wird die retinale Nervenfaserschicht dicke innen mit der Ganglienzellschicht mit der inneren plexiformen Schicht zusammen vermessen. Und andere Firmen, wie Zeiss zum Beispiel, misst nur dieses GCIPL, wo die Nervenfaserschicht nicht mitgemessen wird. Und als Merkregel kann man sich dieses schwarze Band her anschauen. Das sind die inneren Körnerschichten der Netzhaut. Hier, das entspricht den Bipolarzellen, den Zellkernen der Bipolarzellen. Und alles, was drüber ist, diese Schichten interessieren uns fürs Glaukom und dort treten Veränderungen auf und dort wird die Sache dünner. Eine wichtige Arbeit, die lesenswert ist, ist von Donald Hood. Und der hat jetzt auf der IGS in Florenz, der Europäische Glaukom-Kongress, mehrere Vorträge über OCT gehalten. Und der hat sich sehr mit Makulaveränderungen beschäftigt im OCT. Und wenn man aus dieser Arbeit herausnimmt, dann sieht man, diese peripapilläre Geschichte ist 3,4 mm rund um die Papille gemessen. Hier ist die Makula, die zentralen 8 Grad der Makula. Und üblich hieß es, dass von temporal nach supera nach oben gemessen wird und so in diesem Segment rundherum um den Kreis gemessen wird. Und dann sieht man hier den ersten Punkt, der die Makula betrifft, dann geht es rundherum und auf der anderen Seite wieder den unteren Bereich von der Makula. Und das wird in dieser sogenannten Disnit-Darstellung aufgezeichnet und das entspricht der Makula-Bereich, der besonders wichtig ist, ist dieser Bereich außen auf der ersten Seite, das ist der grüne, der nach oben geht und dann wieder rundherum und auf der anderen Seite vom blauen geht es wieder zurück. Und wenn man genau schaut, dann sieht man, dass hier auf der rechten Seite noch ein bisschen etwas von der linken Seite dabei ist, weil die Foveola nicht genau horizontal von der Papille herübergeht, sondern ein paar Grad nach unten verschoben ist. Und deswegen ist dieser kleine Bereich hier wieder drauf. Und das ist irgendwie ein bisschen lästig. Und deswegen hat der Professor Hood und Rasser vorgeschlagen, das umzuändern. Und das ist vielleicht ein neuer Paradigmenwechsel in der ganzen OCT-Interpretation, da diese Disnit-Darstellung wahrscheinlich umgestellt wird oder einige Firmen haben es schon gemacht, auf diese Einstein-Regel, damit man von innen, von nasal nach superior misst, auf beiden Seiten, und dann hat man den Bereich in der Mitte, den temporalen, weil es geht von nasal nach superior. Damit fehlt dieser temporale Bereich in der Mitte und man kann das schöner lesen, muss nicht hier zweigeteilt verteilen. Da geht es dann um Veränderungen, wo die Nervenfasern hingehen. Jetzt hat man nur die 8 Grad zentral gehabt, wenn man aber 15 Grad hernimmt und eine größere Darstellung hat, dann kommt man bis hier herauf und in der Einstein-Darstellung sieht man wieder, in der Mitte kann man das besser beurteilen. Hood hat auch den Begriff der Macular Vulnerability Zone festgestellt oder diskutiert, dargestellt. Das ist dieser Bereich hier. Wenn hier Schädigungen in der Papille auftreten, dann geht das direkt zur Makula mit dem nasalen Sprung, hier die Nervenfasern und das ist diese Macular Vulnerability Zone. Wenn man sich ein solches Bild darstellt, dann sieht man hier Veränderungen, die können hier heraus sein und hier auch, hier der rote Bereich und hier der rote Bereich. Es kann aber auch sein, dass nur außen im Bereich der Makula das ist. In der Macular Vulnerability Zone ist aber noch nichts. Es kann auch sein, dass die Veränderungen nur unten sind. Da gibt es alle möglichen Kombinationen. Wichtig ist, dass man auf diese Zone ganz besonders hinweist, wenn hier relativ weit herunten eine Kerbe ist, dann betrifft dies die Macular Vulnerability Zone, wo es hier so herübergeht und wo der dann zentrale Gesichtsfeldausfälle hat. Ist nun die Makula besser oder ist nun peripapillär besser von der Untersuchung her? Da gibt es eine große systemische Überblicksarbeit und dort ist herausgekommen, dass P, also peripapilläre Nervenfaserschicht, ein bisschen besser ist. Aber der Unterschied war nicht sehr groß zwischen beiden. Aber dadurch kommt es auch sehr oft zu falsch positiven Fällen, so zum Beispiel bei der Myopie. Das ist eben so das Problem der Opportunity und der Challenge der vielen Parameter. Je mehr das man hat, desto mehr kann man auch irgendwelche Interpretationen machen. Aber jetzt sage ich dir einmal etwas, wird die Frau Dr. Früh ganz grantig. Wir haben noch nichts über Bruch Membrane Opening gesagt. Wir haben noch nichts über minimale Randsamweite gesagt. Man hat nachgewiesen, dass diese beiden Dinge eine signifikant bessere Unterscheidung zwischen Glaukom und Gesunden gezeigt haben. Wir haben noch nichts gesagt über Whitefield Scanning mit der Swept Source OCT-Geschichte, was eine neue Sache ist, wo 12x9mm gemessen werden statt 6x8, wo sowohl peripapillär als auch makulär auf einem Bild dargestellt werden. Wir haben noch nichts diskutiert über OCT-Angiografie beim Glaukom, wo man wahrscheinlich Hinweise hat, dass ein reduzierter Flow vor den strukturellen und vor den funktionellen Schäden auftreten. Das wäre eine Geschichte, wo du deine ABAS wieder sehr gut anbringen könntest. Aber dafür ist die Zeit zu wenig, die Redezeit ist aus. OCT bleibt extrem spannend und wird sich und uns weiterentwickeln. Aber ein besonderer Nachdenker zur vernünftigen Interpretation wird weiterhin erforderlich sein, sonst misst man Mist. Und lasst uns zusammenarbeiten, damit wir gemeinsam ein oft sehr komplexes Puzzle, das wir zusammensetzen müssen, lösen können, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten. Vielen Dank.
Ich habe da oben die Fragen stehen einmal, wie das richtig ist. Und die erste Frage, wird die OCT-Technik bereits in Spitälern angewandt? Die stehen dort. Okay. Also tue ich mir die erste Frage selber beantworten. Die OCT-Untersuchung ist heutzutage eine Standarduntersuchung und es gibt, glaube ich, überhaupt keine Augenabteilung in Österreich, die kein OCT hat. Aber man muss aber auch ganz klar sagen, das ist auch fast schon eine Standarduntersuchung in den Ordinationen. Wenn einer eine neue Ordination hat, dann hat er praktisch immer ein OCT. Die Spitäler können nicht die Routineuntersuchungen machen für die Patienten, sondern nur in ausgewählten Fällen. Und das geht dann noch zu der nächsten Frage, zahlt die Krankenkasse die Diagnosetechnik? Da muss man sagen, das hängt vom Bundesland und das hängt von der Krankenkasse ab. Die kleinen Krankenkassen, also der SVA, Eisenbahner, BVA und was haben wir noch? Und die KfW, nein, die KfW ist wieder eigen. Zahlt einen Teil, die zahlen 60%. Die Untersuchung wird je nachdem zwischen 60 und 100 Euro üblicherweise verlangt von den Augenärzten, weil die Geräte auch ziemlich teuer sind. Wenn Sie ein aussagekräftiges Gerät haben wollen, dann müssen Sie mindestens 50.000 Euro in die Hand nehmen. Und dazu kommen dann die laufenden Kosten natürlich auch noch. Und es ist auch nicht eine Untersuchung, die in einer Minute fertig ist. Die Untersuchung selber geht schon schnell, aber die Interpretation nimmt doch ihre Zeit in Anspruch.
Nach einer Laseroperation die Gefahr eines Glaukoms höher. Das kommt ja darauf an, was man da unter Laseroperation macht. Wenn man sagt, das ist ein refraktiver Eingriff, könnte unter Umständen das höher sein oder manche Diagnostik auch erschwert, wenn die Hornhaut verändert ist. Wenn man sagt, das ist ein Laser wegen einem Diabetiker, wird es wahrscheinlich nicht höher sein. Wenn man sagt, das ist eine Laseroperation wegen einem Glaukom, dann hat man ja das Glaukom damit behandelt und steigt nicht. Also das ist sehr abhängig, welche Laseroperation gemeint ist hier.